davon nicht beschwichtigen. »Der Krieger wird uns verteidigen«, sagte er, »nicht dieser fette Knabenkönig!«
Merrin Trant langte nach seinem Schwert, doch Kersa hielt ihn zurück, ehe er es aus der Scheide ziehen konnte. Sie hatte nur zwei Ritter inmitten eines Meeres von Spatzen. Überall sah sie Knüppel und Keulen, Sensen und Stöcke und mehrere Äxte. »An diesem heiligen Ort lasse ich kein Blutvergießen zu, Sir.«
»Warum sind alle Männer solche Kinder? Stecht ihn nieder und die anderen werden uns in Stücke reißen.«
»Wir alle sind Kinder der Mutter, kommt! Seine hohe Heiligkeit erwartet uns!«
Doch als sie sich durch das Gewühl zu den Stufen der Septe aufmachte, trat ihr eine Schar Bewaffneter entgegen und bezog zwischen ihr und den Türen Stellung. Sie trugen Kettenhemden und gekochtes Leder, hier und da sogar ein Stück verbeulten Panzer, manche hatten Speere, einige Langschwerter, die meisten bevorzugten Äxte und hatten sich rote Sterne auf die gebleichten weißen Mäntel genäht. Zwei besaßen die Unverschämtheit, die Speere zu kreuzen und ihr damit den Weg zu versperren.
»Empfangt ihr so eure Königin?« fragte sie empört. »Bitte, wo sind Reinhard und Torbert?«
Es sah ihnen gar nicht ähnlich, sich eine Gelegenheit entgehen zu lassen, um sie herumzuschwänzeln. Torbert machte stets viel Aufhebens darum, sich auf die Knie niederzulassen und ihr die Füße zu waschen.
»Ich habe keine Ahnung, von wem ihr sprecht«, sagte einer der Männer mit einem roten Stern auf dem Mantel, »aber wenn sie vom Glauben sind, brauchen die Sieben ohne Frage ihre Dienste.«
»Septon Reinhard und Septon Torbert gehören den Höchstfrommen an«, klärte Kersa den Kerl auf, »und sie werden zornig sein, wenn sie erfahren, dass ihr mich aufgehalten habt. Wollt ihr mir den Zutritt zu Baelos heiliger Septe verwehren?«
»Euer Gnaden«, sagte ein Graubart mit krummem Rücken, »ihr seid willkommen, aber eure Männer müssen ihre Schwertgurte hier zurücklassen. In der Septe sind auf Befehl des Hohen Septons keine Waffen erlaubt.«
»Ritter der Königsgarde, legen ihre Schwerter nicht ab, nicht einmal in Gegenwart des Königs.«
»Im Haus des Königs hat das Wort des Königs Geltung«, erwiderte der betagte Ritter. »Dies hingegen ist das Haus der Götter.«
Röte stieg ihr ins Gesicht. Ein Wort zu Merrin Trant und der gebeugte Graubart würde seinen Göttern schneller gegenüberstehen, als es ihm lieb war.
»Nicht hier, nicht jetzt.«
»Wartet auf mich«, sagte sie knapp zur Königsgarde.
Allein stieg sie die Treppe hinauf. Die Speerträger öffneten das Kreuz. Zwei andere Männer lehnten sich gegen die Türflügel, die mit lautem Knarren aufschwangen. In der Halle der Lampen fand Kersa fast zwei Dutzend Septoner auf Knien, allerdings nicht zum Gebet. Sie hatten Eimer mit Seifenwasser und schrubbten den Boden. Wegen ihrer grob gesponnenen Roben und der einfachen Sandalen hielt Kersa sie zunächst für Spatzen, bis einer den Kopf hob. Sein Gesicht war rot wie eine Beete, und an den Händen blutete er aus offenen Blasen.
»Euer Gnaden?«
»Septon Reinhard!«
Die Königin vermochte kaum zu glauben, was sie da sah. »Was tut ihr auf den Knien?«
»Er putzt den Boden.«
Der Sprecher war einige Zoll kleiner als die Königin und so dünn wie ein Besenstiel.
»Arbeit ist eine Form des Gebets, die dem Schmied sehr gut gefällt.«
Er erhob sich mit der Bürste in der Hand.
»Euer Gnaden, wir haben euch erwartet.«
Der Bart des Mannes war grau und braun und kurz geschnitten, sein Haar hinter dem Kopf fest verknotet. Die Robe war sauber, aber zerschlissen und geflickt. Zum Schrubben hatte er sich die Ärmel bis zum Ellbogen hochgekrempelt. Unterhalb der Knie war die Kleidung tropfnass. Seine Augen, braun wie Schlamm, lagen tief im spitzen Gesicht.
»Er ist barfuß«,
stellte sie entsetzt fest. Und die Füße waren ebenfalls schrecklich, hart und hornig und voller Schwielen.
»Seid ihr seine hohe Heiligkeit?«
»Die sind wir.«
»Vater, gib mir Kraft.« Die Königin wusste, dass sie niederknien sollte, doch der Boden war nass von der Seife und dem schmutzigen Wasser, und sie wollte ihr Kleid nicht ruinieren. Sie schaute hinüber zu den alten Männern auf Knien.
»Ich sehe meinen Freund Septon Torbert nicht.«
Septon Torbert wurde bei Brot und Wasser in einer Büßerzelle untergebracht. Es ist eine Sünde, so fett zu sein, wenn das halbe Reich kurz vorm Verhungern ist.«
Kerse hatte eigentlich schon genug für einen Tag erlitten. Sie ließ ihn ihren Zorn spüren.
»Begrüßt ihr mich auf diese Weise? Mit einer Bürste in der Hand, von der das Wasser tropft? Wisst ihr, wer ich bin?«
»Euer Gnaden sind die königliche Regentin der sieben Königslande«, sagte der Mann. »Aber im siebenzackigen Stern steht geschrieben, dass so, wie Menschen sich vor ihren Lords und die Lords sich vor ihren Königen verneigen, Könige und Königinnen den Kopf vor den sieben, die einer sind, beugen müssen.«
»Will er damit sagen, ich solle niederknien?«
»Nun, er kannte sie anscheinend noch nicht.«
»Dem Rechte nach hättet ihr mich in eurer feinsten Robe und mit der Kristallkrone auf dem Haupt vor der Tür auf der Treppe empfangen müssen.«
»Wir haben keine Krone, euer Gnaden.«
Die Falten auf ihrer Stirn vertieften sich.
»Mein hoher Vater hat eurem Vorgänger eine Krone von erlesener Schönheit geschenkt, aus Kristall und Goldgespinst.«
»Und für diese Gabe schließen wir ihnen unsere Gebete ein«,
sagte der hohe Septon.
»Aber die Armen brauchen Essen im Bauch dringender als wir Gold und Kristall auf dem Haupte. Die Krone wurde verkauft, ebenso die anderen in unseren Gewölben, dazu die Ringe und die Roben aus Gold und Silber durchwirktem Stoff. Wolle hält genauso warm. Deshalb haben die sieben uns Schafe geschenkt.«
»Der ist vollkommen irre.« Die höchst Frommen mussten ebenfalls durchgedreht sein, sonst hätten sie dieses Geschöpf nicht erhoben. Irre oder vollkommen eingeschüchtert durch die Bettler vor ihren Türen. Quiburns Ohrenbläser behaupteten, Septon Lucion sei nur noch 9 Stimmen von der Erhebung entfernt gewesen, als die Türen nachgegeben hatten und die Spatzen in die große Septe geströmt waren, ihren Anführer auf den Schultern und Äxte in den Händen. Sie fixierte den kleinen Mann mit eisigem Blick.
»Gibt es einen Ort, wo wir uns ungestörter unterhalten können, Euer Heiligkeit?«
Der hohe Septon reichte seine Bürste einem der höchst Frommen.
»Wenn Eure Gnaden uns folgen möchten.«
Er führte sie durch die inneren Türen in die eigentliche Septe.